SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Es ist Tag 2 nach der Bundestagswahl. Jetzt gehen die Gespräche los, damit möglichst schnell regiert werden kann. Weil die Union ein Bündnis mit der AfD ausgeschlossen hat, ist nur eine Koalition möglich, die im Bundestag auch eine Mehrheit hat, nämlich das Zusammengehen von CDU, CSU und SPD. Deren Co-Parteichef Lars Klingbeil hat den CDU-Chef und wahrscheinlich zukünftigen Kanzler Friedrich Merz aufgefordert, sich in entscheidenden politischen Fragen zu bewegen. In der ARD sagte Klingbeil, seine Partei stehe zum Ausloten einer Koalition bereit.
Wir haben im Wahlkampf deutlich gemacht, wir wollen viel mehr Investitionen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Wir wollen stabile Renten, wir wollen höhere Löhne, wir wollen, dass die Menschen gesehen werden, die hart arbeiten in diesem Land. Und es gab an ganz vielen Stellen Widerspruch von Friedrich Merz. Und da muss er jetzt sagen, wie stellt er sich eine künftige Regierung vor? Darüber werden wir sicherlich reden, wenn er sich meldet.
Der Co-SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil. CDU-Chef Friedrich Merz wird sich sicherlich melden, denn er will ja Bundeskanzler werden und dafür braucht er die SPD. Wie es jetzt mit den Gesprächen zwischen Union und SPD weitergeht, berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
CSU-Chef Söder rechnet damit, dass die Sozialdemokraten trotz inhaltlicher Differenzen Ja zu einer Koalition sagen. Es gebe einiges zu diskutieren und manche dicke Brocken, sagte Söder in einem ARD-Brennpunkt. Die SPD sei aber immer eine staatstragende Partei gewesen, voller Verantwortung. Die Union wählt heute ihren neuen Fraktionsvorstand. Kanzlerkandidat Friedrich Merz tritt dabei erneut als Fraktionsvorsitzender an.
CDU-Chef Friedrich Merz und natürlich auch die CSU, die beiden Schwesterparteien, wollen mit der SPD eine neue Bundesregierung bilden. Wie das die Deutschen finden, das war die Frage in einem ARD-Deutschland-Trend extra. Und Markus Sambale hat die Antwort.
Dass die Union die Zusammenarbeit mit der AfD immer ausgeschlossen hat, dass Friedrich Merz jetzt also nur mit der SPD reden will, das findet insgesamt aber eine Mehrheit der Menschen im Land richtig. Fast 70% der Deutschen sagen, die Union sollte mit der SPD eine Regierung bilden. Knapp 30% sagen, Union und AfD sollten zusammen regieren. Und da spiegelt sich vor allem die Meinung von AfD-Wählern wider. Denn wenn wir nur auf die Unionswähler gucken, dann sagen 84%, sie wünschen sich eine Koalition von CDU, CSU und SPD. In dieser Blitzbefragung nach der Wahl, da haben wir auch gefragt, wie die Menschen auf die Person Friedrich Merz schauen, dass der vermutlich der nächste Kanzler wird. Seine Werte haben sich leicht verbessert, sind aber weiter nicht überragend. Nur etwas mehr als ein Drittel der Deutschen, 36% sind es, die sagen, Friedrich Merz wird ein guter Kanzler. Überwiegend positiv wird Merz nur von den eigenen Wählern gesehen. 3/4 der Unionswähler glauben, Merz wird ein guter Kanzler. Bei allen anderen Wählern, auch bei SPD-Wählern, da überwiegt die Skepsis.
Die Bundespolitik sortiert sich also nach der Bundestagswahl. Das ist spannend, aufregend, für viele ein Neustart. So ein bisschen wie in der Schule, meint Lissi Kaufmann. Und für manche steht da bald die Einschulung an.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Nein, erster Schultag ist in Berlin heute noch nicht. Der kommt voraussichtlich erst am 25. März. Dann nämlich kommt der neue Bundestag erstmals zusammen zu seiner konstituierenden Sitzung. Heute ist hier in Berlin erstmal sowas wie ein Schnuppertag. Heute kommen die neu gewählten Abgeordneten erstmals hier vorbei im Bundestag, treffen auf die alten Hasen, die wiedergewählt wurden, bei den jeweiligen Fraktionssitzungen. Muss für die Neulinge ungefähr so spannend sein wie damals in der Schule. Alles neu, aufregend, ungewohnt. Wo muss man hin? Wie kommt man da hin? Und überhaupt, welche Tricks und Tipps haben die anderen Jahrgänge? Und wie damals gibt's auch im Bundestag kein Zurück mehr. Die Neulinge sollten sich schnell zurechtfinden, denn die Mandatszeit ist, wie die Schulzeit, begrenzt und geht, Grüße an die FDP, oft auch schneller vorbei, als man denkt.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann. Ins Ausland zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der gestern vor 3 Jahren begonnen hat. Bei diesem Konflikt hat sich in den Vereinten Nationen gestern Abend eine Zeitenwende vollzogen. Zuerst mussten die USA in der Vollversammlung eine Schlappe hinnehmen, weil eine von der Ukraine und den Europäern eingereichte Resolution von der Mehrheit der Staaten angenommen wurde. Sie bezeichnet Russland als Aggressor. Im UN-Sicherheitsrat gab es dann aber eine historische Abstimmung, in der die USA, Russland und China gemeinsam für eine von den USA eingebrachte Ukraine-Resolution stimmten. Diese fordert ein Ende des Krieges in der Ukraine, ohne die russische Aggression zu erwähnen. Und die 5 verbliebenen europäischen Staaten enthielten sich, alles europäische Staaten, unter ihnen die Vetomächte Frankreich und Großbritannien. Unser Korrespondent in New York, Martin Ganselmeier, weiß warum.
Im UN-Sicherheitsrat können die 5 Vetomächte Änderungsanträge verhindern. Die USA waren nach ihrer Schlappe in der Vollversammlung nicht bereit, Änderungen oder Ergänzungen an ihrer Resolution zu akzeptieren. Theoretisch hätten die beiden europäischen Vetomächte, Großbritannien und Frankreich, die US-Resolution auch im Sicherheitsrat scheitern lassen können. Aber das wäre dann wirklich eine extreme Maßnahme gewesen. Das hätte die Trump-Regierung dauerhaft verärgert. Und zeitgleich war ja Frankreichs Präsident Macron bei Trump im Weißen Haus und hat dort versucht, Schlimmeres in der Ukraine und in der Handelspolitik zu verhindern. Das war es Großbritannien und Frankreich einfach nicht wert, zumal sie seit 36 Jahren kein Veto mehr im Sicherheitsrat eingelegt haben.
Unser Korrespondent hat es angesprochen. Der französische Präsident Emmanuel Macron war bei Donald Trump und sieht nach dem Gespräch mit dem US-Präsidenten im Weißen Haus in Washington über den Krieg in der Ukraine einen so wörtlich substanziellen Fortschritt. Macron bestand aber darauf, dass ein Frieden in dem Land nicht dessen Kapitulation bedürfen sollte und bezeichnete die Absicht Trumps, bald den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen zu wollen, als positives Signal. Aus Washington berichtet Anne Schneider.
US-Präsident Donald Trump glaubt weiter, dass der Ukraine-Krieg innerhalb von Wochen beendet werden kann. Der russische Staatschef Wladimir Putin werde nach Einschätzung Trumps auch europäische Friedenstruppen in der Ukraine akzeptieren, wenn sie Teil eines Abkommens zur Beendigung des Krieges sind. Der französische Präsident bezeichnete diesen Austausch als sehr produktiv. Es habe ein großes Einverständnis gegeben, was jetzt getan werden müsse, um in der Ukraine zu einem stabilen, andauernden Frieden zu kommen. Aber hierfür müsse Putin ausreichende Garantien geben. Macron, den Trump als seinen Freund bezeichnete, bestätigte, dass in Gespräche für eine schnelle gemeinsame Lösung auch die europäischen Partner einbezogen sind.
Tausende Gläubige aus aller Welt haben am Abend in Rom für den Papst gebetet. Sie versammelten sich auf dem Petersplatz. Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich nach Angaben des Vatikan leicht gebessert. Nach Baden-Württemberg. Betonschutt aus dem abgeschalteten Atomkraftwerk Philippsburg soll auf einer Deponie bei Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis entsorgt werden. Die Gremien des Landkreises haben jetzt zugestimmt. Damit endet ein jahrelanger Rechtsstreit um die Entsorgung der Betonteile. SWR-Reporterin Friederike Kreutsch berichtet.
Der offiziell freigemessene, also nicht strahlende Bauschutt kommt aus dem ehemaligen Atomkraftwerk Philippsburg und von den Kernforschungsanlagen aus Karlsruhe. Auch die sollen mittelfristig zurückgebaut werden. Der Kreis Karlsruhe hat keine geeignete Deponie, um diese Abfälle selber zu entsorgen und hatte diese Aufgabe an den Enzkreis übertragen. Der aber weigerte sich, insbesondere Betonteile anzunehmen. Die also werden nach langen Verhandlungen jetzt in Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis deponiert. So haben es die Gremien hier beschlossen. Die Rede ist von insgesamt knapp 30.000 Tonnen Abbruchmaterial, die in den kommenden rund 20 Jahren anfallen werden. Der Neckar-Odenwald-Kreis deponiert seit Jahren schon Betonteile aus dem ebenfalls abgeschalteten Atomkraftwerk Obrichheim.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bleibt es meistens bewölkt. Es regnet immer wieder. Die Höchsttemperaturen 7 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Bundestagswahl ist vorbei. Eine neue Koalition, möglicherweise aus Union und SPD, wird auch darüber verhandeln müssen, wie sie die Energieversorgung in Deutschland in Zukunft gestalten will. Dass das immer wieder ein heikles Thema ist, zeigt ein Gesetz, das heute vor 25 Jahren verabschiedet wurde und immer noch für Diskussionen sorgt. Das Erneuerbare Energiengesetz oder kurz EEG. Was hat es gebracht für die Energiewende und was konnte es nicht leisten? Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion berichtet.
Gerade mal 6%. So hoch war der Anteil der erneuerbaren Energien an unserem Stromverbrauch im Jahr 2000, also in dem Jahr, in dem das EEG eingeführt wurde. Die Idee: mehr Windräder, mehr PV-Anlagen, mehr Biomasse und Wasserkraft. Doch damit die erneuerbaren Energien überhaupt eine Chance hatten, gab es eine Absicherung. Seit April 2000 erhielten die Betreiberinnen und Betreiber von Solaranlagen, Windrädern, Geothermie, Wasserkraft und Biomasse 20 Jahre lang einen festen Preis pro erzeugter Kilowattstunde Ökostrom. Diese Summe sank über die Zeit, aber kontinuierlich. Zum Beispiel beim Solarstrom. Von dem Jahr 2000 ursprünglich mal mehr als 50 Cent pro Kilowattstunde auf gerade mal 8 Cent. Die Idee dabei? Planungssicherheit zwar erhalten, dabei aber technologischen Fortschritt anreizen. Finanziert wurde diese Förderung lange über die EEG-Umlage. Ein Centbetrag, der auf jede genutzte Kilowattstunde Strom draufgeschlagen wurde. Und das wurde heftig kritisiert. Denn gezahlt wurde die EEG-Umlage von jedem, der Strom bezog. Also von Unternehmen, aber auch von uns Bürgerinnen und Bürgern. Dabei wurde aber oft übersehen, dass alle Energieformen von Steuergeldern gefördert werden, also auch Kohle oder Kernenergie. Seit 2022 stammt das Geld für die EEG-Umlage außerdem aus dem Bundeshaushalt. Das zeigt, in den 25 Jahren ist also immer wieder am EEG gefeilt worden. Bis heute gibt es Kritik. Nicht nur daran, dass das EEG nun deutlich komplexer, gar zu einem Papiertiger geworden ist, auch an konkreten Novellen. Im Jahr 2012 deckelte die schwarz-gelbe Regierung die Förderung für PV-Anlagen. In den Folgejahren wurde weniger zugebaut und das merkte auch der deutsche Markt. Unternehmen der deutschen Solarbranche gingen reihenweise insolvent. Der Solarmarkt befindet sich heute weitestgehend in China. Mit der Novelle 2017 veränderte die damalige GroKo die Förderung für Windenergie. Seitdem muss, wer ein Windrad bauen will, an einem Ausschreibungsverfahren teilnehmen. Auch dieses Prozedere bremste laut Bundesverband Windenergie den Zubau deutlich. Doch klar ist, für die Energiewende war und ist das EEG richtungsweisend und ein echter Exportschlager. Spanien, China und mehr als 100 weitere Staaten haben sich am Modell der Einspeisevergütung orientiert, um den Ausbau der erneuerbaren Energien anzukurbeln. Auch bei uns in Deutschland kam die Energiewende dadurch voran. Von den 6% Erneuerbaren am Stromverbrauch im Jahr 2000 decken nun mehr als die Hälfte Energien aus Wind, Sonne und Co. Auch wenn in den vergangenen Jahren der Ausbau der Erneuerbaren wieder Fahrt aufgenommen hat, es gilt noch eine Schippe draufzulegen. Denn im EEG steht, bis im Jahr 2030 sollen mindestens 80% des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Es braucht also neben Anreizen für mehr Windräder, PV-Anlagen, Wasserkraft und Co. auch intelligente Netze und Speicherung.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Vor dem Berliner Kammergericht müssen sich ab dem Vormittag vier Männer wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verantworten. Die 34- bis 57-jährigen im Libanon gebürtigen Angeklagten sollen sich für die extremistische Palästinenserorganisation Hamas in Europa als sogenannte Auslandsoperateure betätigt und um Waffendepots für zukünftige Anschläge gekümmert haben. Ulf Morling.
Einer der insgesamt vier Angeklagten soll bereits 2019 für die Hamas ein Erdwaffendepot in Bulgarien angelegt haben. Kurz vor dem Terroranschlag auf Israel im Oktober 2023 soll er von seinem Wohnort Berlin diesmal nach Dänemark gereist sein, um dort ein anderes Erddepot der Hamas zu inspizieren. Alle vier mutmaßlichen Mitglieder der Hamas sollen im selben Monat dann in wechselnder Beteiligung mehrfach im Westen Polens unterwegs gewesen sein, auf der Suche nach einem bis heute nicht entdeckten Erddepot mit Waffen. In der 160 Seiten langen Anklageschrift wird von der Bundesanwaltschaft davon ausgegangen, dass auch mehrere Anschlagsziele in Deutschland ins Auge gefasst worden waren.
Der Europäische Gerichtshof verhandelt heute erstmals über das italienische Albanien-Modell zur schnellen Abschiebung von Mittelmeerflüchtlingen. In dem Verfahren geht es darum, ob und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen über Asylanträge von Mittelmeerflüchtlingen außerhalb der EU entschieden werden darf. Ekzona Hüseni.
Die italienische Regierung will in einem Lager in Albanien beschleunigte Grenzverfahren durchführen. Die wären rechtlich aber nur zulässig, wenn die Geflüchteten aus einem sicheren Herkunftsland kommen. Welche Länder das sind, dürfen die EU-Staaten grundsätzlich selbst festlegen. Die Regierung Meloni will diese Schnellverfahren vor allem bei jungen Männern aus Bangladesch und Ägypten durchführen. Zwei von ihnen wollten das nicht akzeptieren. Sie klagten vor einem Gericht in Rom mit Erfolg. Das Gericht entschied, Bangladesch und Ägypten sind keine sicheren Herkunftsländer. Die Männer mussten daraufhin zurück nach Italien gebracht werden.
In Rom wird die UN-Biodiversitätskonferenz ab heute fortgesetzt. Das Treffen vergangenes Jahr in Kolumbien musste abgebrochen werden, weil es in einer entscheidenden Frage keine Einigung gab, nämlich der, wie der Schutz der Ökosysteme in den ärmeren Ländern finanziert werden soll. Simon Plentinger.
3 Tage haben die Staaten jetzt in Rom noch einmal die Gelegenheit, diese Streitfrage zu klären. Es geht darum, wie die angepeilten Summen von privaten und öffentlichen Geldern für den Biodiversitätsschutz auch tatsächlich eingesammelt werden können. Es geht aber auch darum, wie die Gelder verwaltet und ausbezahlt werden sollen. Dabei schwelt ein Streit zwischen den Ländern des globalen Südens und den reichen Industriestaaten. Die ärmeren Länder verlangen, dass für die Biodiversität ein neuer Fonds entsteht, jenseits der bestehenden internationalen Finanzstrukturen. Dabei geht es vor allem um mehr Mitspracherecht. Die EU und andere Industriestaaten lehnen das bisher ab.
Im Prozess um den Tod eines 7-jährigen Jungen im Schwimmunterricht in Konstanz wird heute das Urteil erwartet. Angeklagt vor dem Amtsgericht sind zwei Lehrerinnen, in deren Schwimmunterricht der Grundschüler im September 2023 ertrunken war. Friederike Fieler.
Die beiden Frauen müssen sich wegen fahrlässiger Tötung durch aktives Tun verantworten. Im Plädoyer bezeichnete die Oberstaatsanwältin den Fall als den aufwühlendsten ihrer 20-jährigen Berufskarriere. Sie plädierte für die Frauen auf Freiheitsstrafen von 11 Monaten sowie 1 Jahr und 2 Monaten auf Bewährung. Dazu je 10.000 Euro Schmerzensgeld. Die Verteidigung fordert einen klaren Freispruch. Die Lehrerinnen hätten die Richtlinien für Schwimmunterricht vom Kultusministerium sogar übererfüllt. Welche Konsequenzen einem mögliche Verurteilung der Lehrerinnen auf den Schwimmunterricht in ganz Baden-Württemberg haben könnte, ist noch unklar.
Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen finden heute im Südwesten wieder Warnstreiks statt. In Baden-Württemberg ist der Landkreis Ludwigsburg betroffen. In Kornwestheim könnte die Stadtverwaltung geschlossen bleiben. Wie das Landratsamt Ludwigsburg mitteilt, werden voraussichtlich auch die Kfz-Zulassungsstelle im Kreishaus sowie die Außenstellen in Besigheim, Gerlingen und Vaihingen bestreikt. In Rheinland-Pfalz hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in Idar-Oberstein aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen sein könnten die Stadtverwaltung und die Stadtwerke, das Krankenhaus Idar-Oberstein sowie das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum in Idar-Oberstein. Wie viele Unfälle wurden auf den Straßen in Rheinland-Pfalz gezählt? Ist die Zahl der Todesopfer im Verkehr erneut gesunken? Zusammen mit Polizeiinspekteur Friedel Durben stellt Innenminister Michael Ebling von der SPD heute Vormittag in Mainz die Verkehrsunfallbilanz für das Jahr 2024 vor. Und im DFB-Pokal findet heute Abend das 3. Viertelfinale statt. Arminia Bielefeld empfängt als einzig verbliebener Fußball-Drittligist die Mannschaft von Bundesligist Werder Bremen. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Und wir übertragen das Spiel heute Abend hier in SWR aktuell live und in voller Länge.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.